Und ich glaube, damit wird deutlich, das wäre dann die These, die ich daran anknüpfen würde, dass in dem französischen Moment der Philosophie die Baumgartensche Operation, die Betrachtung des Kunstschönen an das Sinnliche, die sinnliche Wahrnehmung anzuschließen und insofern das Jedermensch-Prinzip in die Ästhetik, die bis dahin hierarchisch, elitistisch war, einzuführen, dass dies hier jetzt in spezifischer Weise erneuert wird und radikalisiert wird. An die Stelle sozusagen der bloß, ja, letztlich könnte man sagen, passiven sinnlichen Wahrnehmung Baumgartens tritt ein sinnliches Eingreifen. So würde ich das erstmal als Hypothese formulieren. So, jetzt also seine Kommentierung der ersten These. Da geht es, also Kunst ist nicht der sublime Abstieg des Unendlichen in die endliche, ja, Abjektion, also Geworfenheit des Körpers und der Sexualität, sondern sie ist die Produktion einer unendlichen subjektiven Serie mittels der endlichen Mittel einer materiellen Subtraktion. Und hier in der Erörterung, in den Kommentaren, wird dann von ihm das Wort Subtraktion näher erklärt. Erstens ging es darum, sich nicht allein oder nicht von der Frage der formellen Neuheit besessen zu sein, sondern durchaus auch das Begehren nach der Stabilität der Formen in Betracht zu ziehen. Und zweitens bedeutet Subtraktion hier, dass man nicht von der Endlichkeit besessen sein soll, also von Grausamkeit, dem Körper, dem Leiden, Sex und Tod. Denn das sei doch bloß die Umkehrung der herrschenden Ideologie des Glücks, sondern wir müssen nach einer artistischen Schöpfung suchen, die nicht von dieser Endlichkeit besessen ist, aber in der Endlichkeit das Unendliche als Perspektive realisiert. Ich habe Ihnen schon Ungaretti zitiert, Milumino dimenso, ich erleuchte mich mit Unermesslichem. Diese Operation wird hier von, so lese ich das, von Badiou als Forderung an die gegenwärtige Kunst gestellt. Zweitens, Kunst kann nicht Ausdruck bloß von etwas Besonderem, ob das nun ethnisch oder persönlich ist, sein, sondern Kunst ist die unpersönliche Produktion einer Wahrheit, die sich an jeden richtet. Also das Jedermensch-Prinzip in der Kunst, wie ich sagen würde. Und hier ist so der Kommentar, die Frage der Universalität zentral. Das heißt, es geht darum, die Frage der Einheit der Welt zu stellen, und zwar in anderer Weise, als dies im Prozess der Globalisierung ohnehin durchgesetzt wird. Das heißt, die Frage ist also, ob es eine andere Art der Universalisierung gibt. Und die Frage der Kunst ist eben, ob die Kunst in der Lage ist, diese andere Art der Universalität zu vergegenwärtigen. Dann zur dritten These, Kunst als ein Prozess der Wahrheit. Das soll eigentlich nur die künstlerische Wahrheit als solche beanspruchen, als, und da denke ich, ist der Rückbezug auf Baumgarten implizit deutlich, auch wenn er selber Baumgarten uns erwähnt. als eine Wahrheit über das Sinnliche, ein Umriss des Sinnlichen. Und hier wird dann betont, dass es eben nicht um einen statischen sinnlichen Ausdruck gibt, sondern wie er sagt, ein sich Ereignen der Idee innerhalb des Sinnlichen selbst. Das heißt, eine artistische Wahrheit ist als eine Aussage über das Sinnliche in der Welt zu lesen und enthält oder schlägt vor eine neue Definition unseres sinnlichen Verhältnisses zur Welt als ein anderes Verhältnis, wie es in der, als es in der Abstraktion von Geld und Macht, wie sie dem Prozess der Globalisierung zugrunde liegt, unterstellt wird. Und das heißt, es geht um eine neue Sensibilität, um eine neue sinnliche Beziehung zur Welt, sodass künstlerische Schöpfung als ein Teil menschlicher Emanzipation zu begreifen sei. Und diese Schaffung einer neuen sinnlichen Beziehung zur Welt ist ohne die Kunst angesichts des Triumphes der erzwungenen Universalität von Geld und Macht keine wirkliche Möglichkeit mehr. Aber Kunst ist eine reale Möglichkeit oder wirkliche Möglichkeit, nämlich die, etwas Neues zu schaffen, was sich gegen die abstrakte Universalität stellt, die in der Globalisierung verwirklicht wird. Die vierte These soll dann, ich wiederhole sie nochmal, es gibt notwendigerweise eine Pluralität der Künste und wie auch immer wir uns vorstellen mögen, dass die Künste sich miteinander überschneiden, gibt es keine mögliche Art und Weise, wie man sich eine Totalisierung dieser Pluralität vorstellen kann. Und diese Traum von der Totalisierung führt er dann historisch auf Richard Wagners Gesamtkunstwerk zurück und auf gegenwärtige Vorstellungen von Multimedia und neuer Formen von Bildern und bewegten Bildern. Aber diesen Traum, dass ich gewissermaßen diese Totalisierung verwirklichen lasse, den müsse man endlich überwinden. Dann kommentiert er noch kurz die Thesen 5. Jede Kunst entwickelt sich aus einer unreinen Form und in einem Prozess der zunehmenden Reinigung. Und die These 8, das Wirkliche der Kunst, das Reale der Kunst, ist die Unreinheit betrachtet oder begriffen vom Standpunkt des immanenten Prozesses ihrer Reinigung. Dazu betont er, es gehe dabei niemals um eine ganz genau reine Schaffung neuer Formen. Das wäre ein Traum, sondern es geht immer um einen Übergang von etwas, was noch genau genommen noch keine Form ist, zu etwas, was eine Form ist. Und es gibt also auch etwas wie eine Unreinheit der Form oder unreine Form und dann einen entsprechenden Prozess der Reinigung. Er verweist als Beispiel auf Malevich, das berühmte Weiß auf Weiß, das weiße Viereck auf einem weißen Viereck. Das ist die vollständige Reinigung des Problems der Beziehung zwischen Gestalt und Farbe, was ja ein altes Problem ist. Und nach Malevich, Weiß auf Weiß, sehen alle Versuche, Farbe und Gestalt in Beziehung zu setzen, alt und das heißt unrein aus. Aber das ist dann auch das Ende dieser Art von Fragestellung. Und man muss jetzt eine neue Fragestellung finden. Und das ist der Gegenstand künstlerischer Schöpfung. Das heißt, am Ende steht nicht sozusagen der Zustand der Reinheit, sondern der Beginn eines anderen Prozesses der Reinigung, immer wieder ausgehend vom Unreinen der künstlerischen Situation. Die Thesen 6 und 7 werden dann kommentiert. Das Subjekt einer artistischen Wahrheit ist die Gesamtheit der Werke, die es, aus denen es besteht. Ich habe letztes Mal das wahrscheinlich falsch kommentiert, aber es ist ein bisschen komplizierter, indem ich von vornherein gesagt habe, Subject kann hier nicht im Sinne von tätigem Subjekt, Subjekt des Satzes und ähnliches verstanden werden. Er erläutert das hier jetzt genauer, dass die Frage eben ist, ob der Künstler das Subjekt ist und die Kunst der Ausdruck dieses Subjektes, und betont, dass es für die gegenwärtige Kunst notwendig ist, dafür einzutreten, dass Kunst ein persönlicher Ausdruck ist, weil es keine andere Möglichkeit gibt, eine neue Form von Universalität zu schaffen, und weil es darum geht, der abstrakten Form von Universalität, wie sie die Globalisierung herstellt, zu widersprechen. Das kann also dann nur geschehen, indem ein Ausdruck des Selbst oder ein Ausdruck von Gemeinschaften realisiert wird. Und jetzt betont er, ich versuche das mal zu übersetzen, es ist für uns daher unbedingt geboten zu sagen, dass das Subjekt in der künstlerischen Schöpfung nicht der Künstler als solcher ist. Künstler, als in Anführungszeichen, ist eine Notwendigkeit für die Kunst, aber keine subjektive Notwendigkeit, sodass die Schlussfolgerung ganz einfach ist. Die subjektive Existenz der Kunst sind die Kunstwerke. Das kommt dann, also mein Missverständnis von letztem Mal war insofern ein treffendes Missverständnis, weil das ist in der Tat das gute alte Sujet, was hier dann im Hintergrund. Das Kunstwerk ist dann selber das Subjekt der Kunst. Der Künstler ist nicht der subjektive Akteur der Kunst. Der Künstler ist der geopferte Part, der geopferte Teil der Kunst. Er ist also schließlich auch das, was in der Kunst verschwindet. Ich glaube, hier kann ich die Übersetzung dann abbrechen und weitergehen zu These 9. Moment. Die einzige Maxime der gegenwärtigen Kunst besteht darin, nicht imperial, also nicht zum Empire gehörig zu sein. Und dem hält er entgegen die Notwendigkeit der Verzweiflung, weil das die Art und Weise, wie etwas operativ funktioniert, immer, wie er sagt, Zitat, so etwas wie die imperiale Funktionsweise, something like imperial operation, ist, weil das Gesetz, das die Operation, das Funktionieren regelt, heute das Gesetz des Empire, der imperial law, ist. Und damit stellt sich dann auch die Frage, wie er sich dieses andere vorstellt, das mit dem Empire bricht, aber im Medium der Praktiken des Empire existiert. Das führt dann zu den Thesen 10 und 11. Nicht-imperiale Kunst ist notwendigerweise abstrakte Kunst. In dem genauen Sinne, dass sie sich selbst aus aller Besonderheit herauszieht, abstrahiert und dadurch diese Geste der Abstraktion formalisiert. Und die Abstraktion der nicht-imperialen Kunst bezieht sich nicht oder kümmert sich nicht um ein besonderes Publikum oder eine besondere Zuhörerschaft. Nicht-imperiale Kunst bezieht sich auf eine Art von aristokratisch-proletarischer Ethik. Ihr Alleinstellungsmerkmal ist es, dass sie genau das sagt, genau das tut, was sie sagt, ohne dabei zwischen unterschiedlichen Arten von Leuten, an die sie sich richtet, zu unterscheiden. Das wird dahin erläutert von Badiou, dass er durchaus die historische oder politische These vertritt, dass die gegenwärtig herrschende Mischung von Romantik und Formalismus eine Kunst des Empire sei und dass er den Vergleich mit dem Römischen Reich, und zwar dem späten Römischen Reich, zieht. Zwischen dem Ende des Römischen Reiches und der gegenwärtigen Situation der USA sei ein treffender Vergleich möglich. Denn zu Ende des Römischen Reiches existierten im Hinblick auf die Frage der künstlerischen Schöpfung genau zwei Haltungen. Auf der einen Seite etwas, wie er sagt, wirklich Romantisches, Expressives und Gewaltsames und auf der anderen Seite etwas äußerst Formalistisches und politisch Korrektes. Und aus welchem Grunde? Weil wenn man mit etwas in einer Situation agiert, in der es ein, so etwas wie ein Empire gibt, so etwas, was eine formelle Einheit der Welt darstellt, was dann eben nicht nur die USA, sondern auch die großen Märkte seien, dann haben wir so etwas wie eine mögliche Einheit der Welt. Und dann haben wir im künstlerischen Schaffen so etwas wie Formalismus und Romantik als Mix, als Mischung. Und warum? Weil wenn wir ein Empire haben, dann haben wir zwei Prinzipien. Erstens das Prinzip, dass alles möglich ist, weil wir eine große Macht haben. Also vor einer großen Macht stehen, sollte man vielleicht besser auf Deutsch sagen. Und weil wir eine Einheit der Welt haben, sodass man sagen kann, alles ist möglich. Wir können neue Formen schaffen. Wir können über alles sprechen. Es gibt wirklich keine Gesetze darüber, was möglich ist, was nicht möglich ist, sodass alles möglich ist. Dennoch haben wir aber in dieser Situation zugleich die andere Maxime, dass alles unmöglich ist, weil es kein anderes gibt, was man haben könnte. Sozusagen diese Ordnung des Empire ist geschlossen und schließt jede Andersheit aus. Das heißt, wir haben auf der einen Seite in Bezug auf die künstlerische Schöpfung den Formalismus. Und das heißt, die Haltung, dass alles möglich ist. Und auf der anderen Seite Romantik und Nihilismus, weil alles unmöglich ist, alles, was die Ordnung des Empire überschreitet. Das heißt, der wirkliche Gehalt der gegenwärtigen Kunst ist diese Situation der Blockierung, ich sage das jetzt in meinen Worten, aller Alternativen durch die totalisierende Herrschaft des Empire. Und das heißt, die Frage ist, wie man dieser Art von Situation der Herrschaft des Empire mit ihrer totalisierenden Tendenz entkommen kann. Und um das zu können, muss man zunächst festhalten, dass etwas Bestimmtes möglich ist, nicht alles möglich ist, nicht alles unmöglich ist, sondern dass es möglich ist, etwas anderes zu verwirklichen. Diese Möglichkeit von etwas anderem ist also die zentrale Frage. Und um eine solche neue Möglichkeit zu schaffen, muss man mehr tun, als nur eine neue Möglichkeit zu realisieren. Das ist jetzt für ihn eine zentrale Frage. Also die sozusagen gegenwärtige Kunst ist in dem Geschäft, beständig neue Möglichkeiten zu realisieren, zu verwirklichen, was sozusagen innerhalb dieses totalisierenden Empires möglich ist. Und demgegenüber geht es aber darum, eine neue Möglichkeit zu schaffen, das heißt, eine Öffnung zu schaffen, die die Ordnung des Empire durchbricht. Das heißt, es geht darum, die Möglichkeit des Dinges zu schaffen, wie er sagt, das nicht möglich ist. Und das ist heute die große Frage des künstlerischen Schaffens. Und das heißt, man muss der Vorstellung entgegentreten, dass die Welt geschlossen ist, dass die formalistisch-romantischen Formen der Kunst alle Möglichkeiten der Kunst erschöpfen. Und demgegenüber die wahre Funktion künstlerischer Schöpfung oder künstlerischen Schaffens wahrnehmen, nämlich zu sagen, dass etwas möglich ist, was anders ist als die gegenwärtige Ordnung. Und das wird jetzt als Frage dann immer wieder wiederholt und es wird betont, die Schöpfung oder Schaffung von Möglichkeiten im Unterschied zur Verwirklichung von Möglichkeiten ist die große Frage der gegenwärtigen Kunst und es ist zugleich die Frage einer neuen Möglichkeit von Politik. Denn Politik, ich zitiere, bedeutet wahrhaft die Schaffung einer neuen Möglichkeit des zu leben, einer neuen Möglichkeit der Welt, also der Einheit der Welt, sodass die politische Bestimmung künstlerischen Schaffens heute daran liegt, ob es möglich oder unmöglich ist, eine solche neue Möglichkeit zu schaffen, die über die Globalisierung hinausgeht. Und damit wird dann die Frage des künstlerischen Schaffens oder der künstlerischen Schöpfung für die Menschheit insgesamt zu einer Schlüsselfrage nach der Möglichkeit, eine neue Möglichkeit zu, ich sage jetzt mal, erschaffen. So, jetzt ist die Frage, wie viel ich jetzt noch hier auf die... Ja, ich werde dann die These 12, die er auch erläutert, übergehen. Da wird das noch mit ihm bebildert, kann man sagen. Das künstlerische Schaffen ist sowohl eine Beweisführung als auch ein Überfall in der Nacht, als auch ein Stern, dessen Licht uns erhellt. Es wird sozusagen hier die Plötzlichkeit des Durchbruchs betont, aber ich glaube, da mehr inhaltliche Bestimmungen lassen sich daraus nicht gewinnen. Aber zur letzten These, also der These, es ist besser, nichts zu tun, als zur Erfindung formaler Arten und Weisen, das sichtbar zu machen, was das Empire bereits als existierend anerkennt. Hier geht es also darum, dass hier die große Frage des Verhältnisses, wie er sagt, zwischen Kunst und Menschheit liegt und zwischen künstlerischem Schaffen oder künstlerischer Schöpfung, Artistic Creation, und Freiheit. Und dazu führt er dann die Frage des Schaffens einer neuen Möglichkeit als eine Frage der Freiheit näher aus und stellt, wie er sagt, der imperialen Definition der Freiheit, die heute herrscht, im Sinne der gewöhnlichen demokratischen Definition der Freiheit, dass man also bei freien Wahlen mit abstimmen darf, eine neue Art von Freiheit, nämlich die künstlerische Freiheit, die darin besteht, eine neue Form von Freiheit zu schaffen, eine neue Verbindung zwischen dem logischen Rahmen des Wissens, der Überraschung neuer Erkenntnis und der Schönheit eines Sterns, die dann Definition von Freiheit hervorbringt, die sehr viel komplexer ist als die demokratische, also freie Wahlen, Bestimmung von Freiheit. Und diese Schöpfung einer neuen Art von Freiheit, die über die demokratische Definition von Freiheit hinausgeht, ist erst einmal eine Frage des artistischen Schaffens. Also hier wird dann auch auf den Kommunismus verwiesen, auf die Möglichkeit eines neuen Beginnens, einer neuen Möglichkeit, eines Bruchs und dann schließlich etwas für eine neue Welt. Und darin sieht er die artistische Definition der Freiheit und formuliert, dass es heute darum geht, in der Kunst nicht über Freiheit und Diktatur zu diskutieren, über Freiheit und Unterdrückung, sondern zwischen diesen beiden Definitionen der Freiheit als solcher. So, ich denke, damit haben wir, glaube ich, dann doch die Thesen von Badiou einigermaßen gründlich erörtert. Und damit komme ich dann übergangslos zu Rancières Fassung. So, ich habe nämlich einige Sachen noch gefunden gehabt, die habe ich jetzt noch eingearbeitet. Zu Rancières ästhetischem Regime der Kunst. Rancière hat, und das ist in dem, finde ich, doch sehr schönen, man kann sagen, Buch, das ich hier habe, Jacques Rancière, The Politics of Aesthetics, das enthält mit dem Untertitel The Distribution of the Sensible, das enthält ein Vorwort des Übersetzers, eine Einführung des Übersetzers, die Verteilung des Sinnlichen, la Repartition du Sensible, dein Interview zur englischen Ausgabe, ein Nachwort von Slavoj Žižek unter dem Titel Die Lektion Rancières und dann noch ein Glossar der technischen Begriffe. Also das ist, glaube ich, zur Rancière-Lektüre, auch wenn ich mit Slavoj Žižek nicht immer einig bin und ihn grundsätzlich sehr misstrauisch betrachte, ist das, glaube ich, eine sehr sinnvolle Ausgabe. Und aus diesem Glossar der technischen Begriffe habe ich hier jetzt ein paar Punkte herausgezogen. Und hier ist, glaube ich, wichtig, dass Rancières Begriff von Ästhetik eben nicht sich auf Kunsttheorie ganz allgemein noch auf die Disziplin, die Kunst zum Gegenstand macht, bezieht, sondern als auf ein spezifisches Regime, das der Identifikation und dem Denken der Künste dient, das Rancière als das ästhetische Regime der Kunst bezeichnet. Und hier ist dann wichtig, dass Ästhetik für Rancière sich auf die Verteilung des Sinnlichen, diejenige Verteilung des Sinnlichen bezieht, die dann eine bestimmte Art und Weise der Artikulation zwischen Formen des Handelns, der Produktion, der Wahrnehmung und dem Denken bestimmt. Und diese allgemeine Definition dehnt die Ästhetik über den engen Bereich der Kunst aus, um die begrifflichen Koordinaten und die Arten der Sichtbarkeit mit einzuschließen, wie sie im politischen Bereich wirksam sind. Und ich lese das schon durchaus so, dass hier in Rancières ästhetischem Regime der Kunst aufgegriffen wird, was ich auch bei Badiou hervorgehoben habe, Baumgartens Verankerung der Diskussion des Kunstschönen in dem für jeden und jede zugänglichen Sinnlichen und in so etwas wie sinnliche Erkenntnis, dass er das allerdings dann nochmal spezifisch zuspitzt auf die Arten, wie Wahrnehmung und Wahrnehmbares eingesetzt wird, um Wahrheitseffekte zu erzielen. Und ich denke, bei Baumgarten haben wir ja da gewissermaßen den Vorbehalt, im Denken Gottes gibt es die metaphysischen Wahrheiten. Die haben nur den Nachteil, die sind den Menschen nicht zugänglich. Was geschieht, wenn man von diesen metaphysischen Wahrheiten, die es sozusagen an sich gibt und die dann nur in der Theologie zugänglich werden, wenn man die aus dem Bild herausnimmt? Und dann ist man sehr nah an dem, was Rancière hier als Problem des ästhetischen Regimes der Kunst formuliert. Sein Hauptwerk, das Unvernehmen, La Mésentente, betont, dass es, und das geht dann über Baumgarten natürlich hinaus, eben vor allen linguistischen oder kulturellen Missverständnissen, es eine grundlegende Nichtübereinstimmung, einen grundlegenden Streit gibt, der aus Konflikten über die Verteilung des Sinnlichen resultiert. Während das Missverständnis, also das fehlende Verständnis und ja, oder nee, man müsste jetzt übersetzen, Entschuldigung, die Verkennung, also das fehlende Begreifen und das Missverständnis, was jetzt dann nur als Missverständnis zu übersetzen ist, ihrerseits Hindernisse für den Streit mit sich bringen, hervorbringen, die jedenfalls im Prinzip überwunden werden können, ist das Unvernehmen, die Mésentente, ein Konflikt darüber, was es überhaupt bedeutet, zu sprechen und zu verstehen und damit auch über die Horizonte, in denen sich Wahrnehmung vollzieht, in denen das Hörbare von dem Unhörbaren, das Verständliche vom Unverständlichen, das Sichtbare vom Unsichtbaren überhaupt erst unterschieden wird. Diese Art von Streit, Nichtübereinstimmung, entwickelt sich, wenn die dauerhafte Fortexistenz von etwas Falschen oder von etwas, was als falsch ausgeschlossen wird, in Konflikt mit der etablierten Ordnung der Politik von oben. Rancière benutzt hier die alte, in der Kameralistik gängige Bezeichnung der Polizei. Und wenn dieses Falsche, Unrichtige, den Formen der juristischen Konfliktregelung Widerstand leistet, die auf es angewandt werden. Und damit wird dann eine Politik der Ästhetik für Rancière möglich. Unter dem Titel ist dieser Sammelband auf Englisch erschienen. Ich habe hier den Link angegeben, unter dem Sie diesen Sammelband finden. Und damit geht es eben um diese Frage, was heißt eigentlich diese Einteilung, Teilung, Aufteilung des Sinnlichen? Wie ist also das Verhältnis von Ästhetik und Politik zu begreifen? Wieder der Bezug auf Baumgarten. Bei Baumgarten gibt es keine Politik des Ästhetischen, sondern es gibt einfach nur das Ästhetische in seiner Einfachheit, in seiner Wahrheit, das sich von dem feudalen Schwulst und Prunk verabschiedet. Also die politische Dimension bei Baumgarten ist einfach diese Ablösung der feudalen Traditionen, der schmückenden und hierarchischen Kunst im Sinne einer solchen einfachen, für jeden Menschen zugänglichen Form des Kunstschönen, das auf der elementaren, allen Menschen gemeinsamen Wahrnehmung beruht. Das heißt, wenn man eben genauer hinsieht, wie ich es getan habe, dann ist es auch bei Baumgarten nicht völlig unpolitisch, sondern hat als Kontext die bürgerliche Revolution, die eben dazu führt, dass die feudalen Formen des Lebens und damit letzten Endes auch der Kunst abgeschafft werden. In diesem Sinne ist aber der Rancières Aufteilung des Sinnlichen noch radikaler, weil er eben nicht wie Baumgarten sagt, die bürgerliche Kunst entspricht der Ordnung des Sinnlichen und die hierarchische, feudale Kunst tut ihr Gewalt an, ist immer künstlich, gewalttätig und geht sozusagen an den eigentlichen Anforderungen von Stoff und Form vorbei. Bei Rancière wird eben selber diese sozusagen scheinbar sinnfällige Ebene der Wahrnehmung in ihrem politischen Charakter thematisiert. Es gibt, wie er sagt, ein implizites Gesetz, das die sinnliche Ordnung beherrscht, das die Orte ausgrenzt oder eingrenzt, wie Sie wollen. Und die Form der Beteiligung an einer gemeinsamen Welt, und zwar dadurch, dass zunächst einmal die Arten der Wahrnehmung etabliert werden, festgelegt werden, in denen sich diese Orte und Formen der Beteiligung verwirklichen. Diese Verteilung des Sinnlichen produziert also ein System von selbstevidenten Tatsachen der Wahrnehmung, die auf bestimmten festgelegten Horizonten und Modalitäten des Wahrnehmens beruhen, also Festlegung darüber, was sichtbar und was hörbar ist und was gesagt werden kann, was gedacht werden kann, was getan werden kann oder was gemacht werden kann. Genau, im genauen Sinne bedeutet hier Verteilung, also Partage, sowohl, dass Formen der Einschließung festgelegt werden, als auch Formen der Ausschließung. Das Sinnliche bezieht sich also nicht allein das, was sozusagen im Sinne eines guten Sinnes oder eines guten Urteils betrachtet wird, sondern weiter auf alles das, was wahrnehmbar ist, Aistheton, was von den Sinnen apprehendiert werden kann. Im Bereich der Ästhetik sieht Rancière da drei unterschiedliche Arten dieser Aufteilung, dieser Verteilung des Sinnlichen. Das ethische Regime der Bilder, wo Bilder also dann als Vorbilder oder abschreckende Bilder eingesetzt werden und unmittelbar eine handlungsauffordernde oder eine handlungsvermeidende Bedeutung bekommen. Das repräsentative Regime der Kunst und das ästhetische Regime der Kunst. Und seine These ist, dass die gegenwärtige Kunst eben diesem ästhetischen Regime der Kunst angehört. Ach so, ich sehe, Entschuldigung, das ist hier, das habe ich nicht mitgekriegt, dass ich jetzt die ganze Zeit rede, ohne dass das projiziert wird. Dem werde ich gerade mal versuchen abzuhelfen. Aber woran liegt denn das? Aha, gut. So, das habe ich gerade kommentiert. Das habe ich auch gerade kommentiert und war ich gerade dabei. So, im Bereich der Ästhetik also haben wir diese drei unterschiedlichen Formen. Und ich hatte jetzt gerade das repräsentative Regime der Kunst und das ästhetische Regime der Kunst. Da kommen wir noch dazu, was da der Unterschied ist. Und im politischen Bereich gibt es eben den Unterschied zwischen der Polizei im weiteren 18. Jahrhundertsinne als einer totalisierenden Erfassung der Bevölkerung und der Politik, der Störung der polizeilichen Ordnung und ihrer Art der Verteilung des Sinnlichen durch die Subjektivierung derjenigen, die in dieser Ordnung und dieser Verteilung keinen Anteil haben. Und das will ich erstmal nochmal genauer analysieren, bevor ich dann zur Ästhetik nochmal genauer übergehe. Dieser Gedanke, dass die Ordnung, die politische Ordnung, wie er sagt, die polizeiliche Ordnung, also die Ordnung, die von Staat und Verwaltung geschaffen und reproduziert wird, dass die immer darauf beruht, dass bestimmte Kategorien ausgeschlossen sind. Klassisches Beispiel im 19. Jahrhundert, die Frau und die Arbeiter sind innerhalb des öffentlichen Gemeinwesens nicht zulässig. Die Arbeiter, weil sie einfach nur als Vertragspartner auftauchen und dann müssen sie sich sozusagen ans Privatrecht halten. Das ist aber keine politische Frage. Und Streik ist Gesetzesbruch und so weiter und so fort. Die Frau gehört eben in die Familie und nicht in die öffentliche Sphäre. In dem Sinne ist sozusagen die Ordnung dadurch definiert, dass sie zentrale Kategorien ausschließt. Und Rancières These ist, dass das durch die anschließenden Prozesse der Einschließung der Ausgeschlossenen bis hin zur Organisierung von Gewerkschaften, Organisierung von staatlichen Vertretungen, Wahlrecht, was war ja auch nicht von vornherein klar, dass die Arbeiter wählen durften, Wahlrecht für Arbeiter und Frauen, all diese Dinge führen nicht dazu, dass wir eine politische Ordnung haben, in denen solche Ausschließungen nicht mehr vorkommen, sondern in denen diese Ausschließungen neue Formen annehmen. Und demgegenüber ist dann immer die Frage der Subjektivierung, also die Frage, dass die Ausgeschlossenen selber sich zu Subjekten ihres Handelns machen, die zentrale politische Frage. Man könnte das auf den Begriff der Politisierung beziehen, zu dem ich mal einen Artikel produziert habe, den Sie leicht finden können. Dass die Unterscheidung, die er gerade gemacht hat zwischen dem ästhetischen Regime der Kunst und dem repräsentativen Regime der Kunst, lässt sich daran festmachen, dass das ästhetische Regime der Kunst sich auf das ästhetische Unbewusste bezieht und damit etwas zur Sprache bringt, was gewöhnlich und immer schon verdrängt ist. Das ist ja, glaube ich, der springende Punkt. Das ästhetische Unbewusste ist, da komme ich dann gleich noch zu, eine bestimmte Zuspitzung gegenüber dem Freudschen Begriff des Unbewussten. Während die repräsentative Kunst sich darauf bezieht, was darzustellen ist, was es als vorgegebene Ordnung, vorgegebene Struktur von Herrschaft bereits gibt und in der Kunst zu reproduzieren ist. Ich weiß nicht, Sie kennen alle aus Kunstgalerien, oder man kann sich das selber dann klar machen, indem man dann durch ein paar Säle geht, wie sich das, sagen wir, von Albrecht Dürer oder den Renaissance-Porträts an, die Form des Porträts bis ins 19. Jahrhundert hinein entwickelt. Wie da eben jetzt sozusagen die gestandene Person, in der Regel entweder ein Mann oder eine Herrscherin, Frauen werden schwer dargestellt, aber nicht als Porträt, sondern das sind die beiden großen Gattungen, die sind dann eben schon repräsentativ. Die repräsentieren reale Positionen von Herrschaft und Macht. Und Sie können das auch dann etwa auf die niederländische Kunst beziehen, wo das dann auch in Formen des bürgerlichen Alltagslebens als Repräsentanz oder Repräsentation bürgerlicher Wohlanständigkeit und Etabliertheit ausgedehnt wird. Wo also nicht nur jetzt die Persönlichkeit, sondern auch, sagen wir mal, das entwickelte und normale Familienleben, die entwickelte und normale Wohnung und so weiter und so fort zum Gegenstand künstlerischer Darstellung werden. Ich glaube, das sind die Kernelemente dieser repräsentativen Kunst. Und Rancières These ist, das ist ja erstmal ganz sinnfällig, dass sich die Kunst, heißt auch, war auch nicht seit dem 19. Jahrhundert, also man kann sagen seit dem Impressionismus, von dieser repräsentativen Funktion der Abbildung, der Darstellung der herrschenden Ordnung verabschiedet hat. Und zwar, indem sie das ästhetische Unbewusste zum Gegenstand macht. Auf der einen Seite, und dieses ästhetische Unbewusste wird dann näher bestimmt, nämlich auf der einen Seite durch den Prozess, dass in ihm die Bedeutung sozusagen eingeschrieben ist, wie zu entziffern der Hieroglyphen auf dem Körper der Dinge und auf Entzifferung wartet. Das heißt, diese modernen Bilder haben alle etwas von der Aufforderung, den verborgenen Sinn zu enthüllen, während die repräsentative Kunst da jetzt überhaupt keine Entzifferungsaufforderung enthält, sondern alles ganz klar darstellt und ausspricht. Man kann höchstens das Problem haben, wenn man so bestimmte niederländische Bilder guckt, dass man einfach nicht genug weiß über die bürgerliche Kultur der Niederlande, um die ganzen Subtilitäten und Andeutungen richtig einzuordnen, die da auf dem Bild vollzogen sind. Aber es ist alles above board und nichts zu entziffern. Während das zu entziffern immer etwas Verborgenes, Verstecktes, man könnte fast sagen Geheimnisvolles ist. Und auf der anderen Seite ist es aber in der modernen Kunst auch so, dass ein unerschöpfliches Schweigen ihr zugrunde liegt, dass keine Stimme das adäquat wiedergeben kann, was sie uns eigentlich sagt. Und dass es damit eine unüberwindliche, ein unüberwindliches Hindernis für klare Bedeutung und Sinn gibt. Und diese widersprüchliche Verbindung von Rede, rätselhafter Rede und Schweigen und von Logos und Pathos, wie er das sagt, ist nicht dasselbe, ist nicht gleichbedeutend mit den Freudschen Unbewussten oder anderen späteren Interpretationen, sondern es ist vielmehr, so seine These, das historische Terrain, auf dem die dann widerstreitenden Konzeptionen, Auffassungen des Unbewussten sich entwickelt haben. Das heißt, das ästhetische Unbewusste in dieser Doppelung von rätselhafter Rede und Schweigen, was sich nicht ausloten lässt, ist selber die Grundlage der Freudschen und anderer Konzeptionen des Unbewussten. An der Stelle würde ich allerdings einen einschränkenden Kommentar machen, wenn es denn richtig ist, dass wir die Freudsche Entdeckung des Unbewussten als sozusagen den wissenschaftlichen Durchbruch begreifen, der die Psychoanalyse als Wissenschaft konstituiert hat, wie gesagt, unter der Prämisse, dann kann man hier nicht einfach die verschiedenen Auffassungen des Unbewussten auf eine Ebene stellen. Und man kann auch nicht so einfach sagen, das Freudsche Unbewusste gründet letztlich im ästhetischen Unbewussten, wie er das hier tut. Das heißt, hier ist dann die Aufgabe, das Verhältnis dieses ästhetischen Unbewussten zum von Freud entdeckten, wissenschaftlich entdeckten Unbewussten genauer zu bestimmen. Aber das halte ich für eine lösbare Aufgabe. Also dadurch wird seine philosophische These vom ästhetischen Unbewussten nicht unverständlich oder falsch, sondern muss an der Stelle genauer bestimmt werden. Das ist aber im Wesentlichen ein Abgrenzungsproblem und kein Problem des zentralen Inhalts. Und vor diesem Hintergrund wollte ich Ihnen dann genauer einen, finde ich, sehr hilfreichen Aufsatz von Jens Kastner vorstellen. Den muss ich jetzt erst mal wieder finden. Der unter dem Titel Die Aufteilung des Gemeinsamen versucht hat, genauer zu bestimmen, was Rancières Beschäftigung, Zitat, mit dem Widerstand der Kunst, der Befreiung der ArbeiterInnen durch nächtliches Lesen und dem Kampf um den Anteil der Anteilslosen zu bedeuten hat. Und dazu zitiert er erst einmal natürlich Rancières im Unvernehmen. Es gibt Politik, weil es keine natürliche gesellschaftliche Ordnung gibt. Wenn die einen befehlen und die anderen gehorchen, um eine Ordnung durchzusetzen, beruht diese Durchsetzung schon auf einer Gleichheit. Denn um den Befehl verstehen zu können und zu verstehen, dass man ihm gehorchen soll, muss es eine grundlegende Gleichheit geben. Politik gibt es deshalb, weil denjenigen, denen es verboten ist, sich zu artikulieren, die kein Recht haben, zu den Sprechenden zu zählen, sich das Recht nehmen. Politik ist die Einrichtung eines, Zitat, Anteils der Anteilslosen und demgegenüber dann eben, was man gemeinhin unter Politik versteht, die Organisation von Mächten, die Verteilung von Plätzen und Funktionen und die Legitimierung dieser Verteilung, was Rancière Polizei nennt, als eine Ordnung der Körper, aber nicht im Sinne einer Disziplinierung, sondern eher im Sinne einer Verteilung. Sie verteilt Beschäftigung und ordnet Körper im Raum an. Und jetzt will ich daraus dann, ich finde es eine sehr schöne und hilfreiche Darstellung, zunächst einmal auf das kurze Referat zu dem antipädagogischen Manifest Der unwissende Lehrmeister von Rancière eingehen. Also der Aufklärer Joseph Jacotot hat Anfang des 19. Jahrhunderts SchülerInnen in einer Sprache unterrichtet, die sie nicht verstanden, und über Themen gesprochen, von denen er nichts verstand. Zitat: Das faszinierende Ergebnis, alle lernten dabei. Rancière folgert, die Trennung von Unwissenden und Unreifen auf der einen und Gelehrten und Erfahrenen auf der anderen Seite ist pure Ideologie der Pädagogik, von dieser eingerichtet, damit sie existieren kann. In dieser philosophischen Erörterung des Wissens und seiner Vermittlung führt Rancière dann auch seine Idee ursprünglicher Gleichheit fort. Wissen müsse nicht gelehrt, also erklärt werden, denn die Erklärung sei der Mythos der Pädagogik. Nicht erläutern und vermitteln sei also die radikale Folgerung aus der Aufklärung, sondern die Botschaft Jacotots, dass man lehren kann, worin man unwissend ist. Und demgegenüber wird dann auch die Politik der Ästhetik genauer bestimmt. Zitat: Ästhetik, schreibt Rancière in Ist Kunst widerständig, das sei für ihn das Denken der Kunst als Konstruktion eines Ausnahmesensoriums. Gemeint ist eine besondere sinnliche Erfahrung. Diese dem Ästhetischen eigene Sinnlichkeit unterscheidet sich laut Rancière von anderen sinnlichen Erfahrungen. Da sind wir dann bei der Differenzierung zwischen Rancière und Baumgarten. Sie gehorcht weder den Kategorien der Erkenntnis noch denen des Begehrens, also weder theoretisch noch praktisch. Das Schöne widersteht demnach zugleich der begrifflichen Bestimmung wie auch der Verlockung der konsumierbaren Güter. Mit diesem weder noch beantwortet Rancière die titelgebende Frage seines jüngst auf Deutsch erschienenen Buches nach der Widerständigkeit der Kunst. Der Widerstand der Kunst besteht also nicht in der Verbreitung von Inhalten, in der Intervention in öffentliche Räume durch Performances und dem Aufzeigen von Widersprüchen mit den Mitteln von Montage und Collage. Kunst darf demnach nicht in Politik aufgehen. Sie muss die Spannung zwischen dem Gemeinsamen und dem Singulären, dem Besonderen und dem Alltäglichen wahren. Ich will jetzt das Beispiel übergehen. Nicht nur in Bezug auf das Kunstmachen, sondern auch im Blick auf das Kunstbetrachten unterscheidet sich Rancière von anderen gesellschaftskritischen Herangehensweisen. Zwar geht es Rancière darum, bisher Ungesehenes sichtbar zu machen, sichtbar werden zu lassen, das Unsagbare nicht mehr nur Lärm sein und die bislang Ohnmächtigen machen zu lassen. Denn statt auf diese Untersuchung von Produktionsverhältnissen und Verhältnissen der Wahrnehmung, setzt er auf den interesselosen, also ästhetischen Blick. Diese Interesselosigkeit ist also bei Rancière die zentrale Kategorie. Und es geht eben nicht darum, die Identifikation mit einer Gruppe oder einem sozialen Status zu betreiben. Zitat, nicht Teil einer Klasse zu sein, also die Identifikation mit dem und als Proletariat, habe das emanzipatorische Moment der Kämpfe von ArbeiterInnen im 19. Jahrhundert ausgemacht, sondern das Gegenteil, dem Arbeiterdasein zu entkommen. In den Nächten haben sich ArbeiterInnen zusammengefunden, um zu lesen, Zeitungen zu machen und zu diskutieren. Damit hätten sie das Zeitregime durchbrochen, das nicht nur den Arbeitstag von der müßiggängerischen Nacht trennt, sondern überhaupt die nützliche Arbeit vom unnützen Nachdenken über alles Mögliche, unter anderem auch Ästhetik. Statt sich also mit der Arbeiterexistenz zu identifizieren, aus der Klasse an sich eine Klasse für sich zu werden, besteht die Emanzipation darin, sich die für diese Klasse nicht vorgesehenen Tätigkeiten der BürgerInnen anzueignen und damit deren Privileg zu enteignen. Ja, damit, denke ich, ist das hinreichend präsentiert. Und ich setze also meine Rancière-Interpretation wieder fort. Rancière-Begriff des ästhetischen Regimes lässt sich also geradezu als ein geschichtsphilosophisches Instrument begreifen. Wir haben das ethische Regime des Bildes, in dem es keine Trennung zwischen Kunst und Leben gab und dem die Abbildung unmittelbar moralisch gewertet wird. Darüber haben wir ja gerade schon gesprochen. Wir haben das repräsentative Regime der Künste, in der sich die verschiedenen Künste ausdifferenzieren und ein Regelsystem vorgegeben wird, das aber immer dieser Repräsentation der herrschenden Ordnung untergeordnet bleibt. Und wir haben eben als drittes das ästhetische Regime der Kunst, in dem der Bruch mit den Regeln des repräsentativen Regimes, das Oszillieren zwischen absoluter Autonomie der Kunst und Auflösung der Kunst im Leben, Joseph Beuys habe ich schon ein paar Mal zitiert, im Vordergrund steht. Dann der Autor, den ich hier zitiere, vollzieht dann allerdings einen Kurzschluss zwischen Rancières Regimen der Kunst und seiner Unterscheidung von Politik und Polizei. Zitat, alle Begriffe, die Rancière zur Charakterisierung des ästhetischen Regimes vorschlägt, sind umstandslos auch verwendbar zur Beschreibung des polizeilichen Regimes. Und ich glaube, das ist ein Missverständnis, nämlich das ästhetische Regime der Kunst ist zunächst einmal in der Tat ein Regime, das alle und alles erfasst. Aber es ist gleichzeitig, und das halte ich für wichtig, der Ort des immer wieder, wenn man so will, Hineinbrechens der eigenen Praktiken der Künstler und der Kunstkonsumenten in diesen Prozess der modernen, gegenwärtigen Kunst. Und das wird hier von Balke, meine ich, unterschlagen. So, das habe ich jetzt offenbar zweimal. So. Demgegenüber habe ich dann in hier die The Politics of Aesthetics gefunden, die Bestimmung der ästhetischen Revolution, indem er das repräsentative Regime der Kunst im Namen des ästhetischen Regimes in Frage stellt. Hat sich eine stille Revolution zu so etwa um den Beginn des 19. Jahrhunderts vollzogen, die eine organisierte Gesamtheit oder Menge von Beziehungen zwischen dem Sichtbaren und dem Unsichtbaren, dem Wahrnehmbaren und dem Nichtwahrnehmbaren, dem Wissen oder der Erkenntnis und dem Handeln, der Aktivität und der Passivität transformiert hat, und zwar wohin? Diese ästhetische Revolution in der sinnlichen Ordnung hat allerdings nicht dazu geführt, dass das repräsentative Regime untergegangen ist, gestorben ist, sondern es hat einen unauflöslichen Widerspruch zwischen den unterschiedlichen Elementen des repräsentativen und des ästhetischen Regimes der Kunst eingeführt. Das heißt, man muss, glaube ich, Rancière hier etwas anders lesen, nämlich so, dass das repräsentative Regime der Kunst und das ästhetische Regime der Kunst in der Kunst der Gegenwart immer noch sich bekämpfen, immer noch im sozusagen prozessierenden Widerspruch sich befinden, mit der Öffnung für die, wenn man so will, im Ranciersen Sinne Politik von unten, Politik der Ausgeschlossenen auf der Seite des ästhetischen Regimes und der Schließung der Ordnung für alles nicht Vorgesehene auf der Seite des repräsentativen Regimes. So, jetzt komme ich zu einem nächsten großen Komplex, nämlich der Debatte zwischen Badiou und Rancière. Ich muss erstmal den Text finden. Oh. Jetzt habe ich den Text jetzt offenbar nicht eingesteckt. Ich bitte um Entschuldigung für meine fehlende Organisation heute. Deswegen muss ich das jetzt hier übergehen. Und unmittelbar, da komme ich aber nächstes Mal drauf zurück, und unmittelbar übergehen zu der Diskussion über den Status der Meisterdenke. Man kann sagen, das habe ich Nicolas Siepen, der philosophische Moment, zur negativen Dialektik der Figur französischer Meisterdenker entnommen. Man kann sagen, dass der Philosoph, der als Freund der Weisheit und Meisterdenker eine männliche Form, männliche Figur ist. Und das kann man dann an Badiou, Deleuze, Platon, Spinoza exemplifizieren und demgegenüber darauf hinweisen, dass etwa Lys-Irigaray bei Spinoza im Konzept der Substanz eine maskuline Bestimmung und insofern eine getrübte Quelle ausgemacht hat, und auch Foucault und Derrida sich eingereiht haben in eine derartige männlich konnotierte Philosophie. Und eine Philosophie, die nicht nur männlich konnotiert ist, sondern ihre Träger in bestimmter Weise als Meisterdenker qualifiziert. Das heißt, es gibt ein knappes Dutzend von Namen, in denen sich die Philosophie selbst zwar ohne Ausnahme an alle wendet, als ein allgemeines Streben nach Vernunft, aber sich nur vollkommen manifestiert in einigen ausgezeichneten Momenten, geradezu mit einem, in einer Gestalt des aristokratischen Auftretens, das äußerst selten ist. Sie wendet sich zwar an alle, kann aber nicht von allen zu jeder Zeit praktiziert werden. Dementsprechend ereignen sich solche Momente zwischen dem 5. und dem 3. Jahrhundert vor Christus, von Parmenides bis Aristoteles, zwischen dem Ende des 18. und dem Anfang des 19. Jahrhunderts von Kant bis Hegel und schließlich in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts von Sartre bis Deleuze oder Badiou, natürlich unter Wahrung der Größenverhältnisse. Zwischen diesen außergewöhnlichen philosophischen Momenten bestehen selbstverständlich Hierarchien, denen so unterschiedliche soziokulturelle Milieus wie die griechische Sklavenhaltergesellschaft, der preußische Staat und das zweite revolutionäre Paris als Schauplatz gedient haben. Und ich denke, wenn man sich das so vergegenwärtigt, dann kommen wir zu einer genaueren Bestimmung von was Badiou und auch Rancière hier eigentlich reden. Nämlich von einem französischen Moment der Philosophie, das in der Tat, und hier würde radikale Philosophie natürlich kritisch einsetzen müssen, von einem Verständnis von Philosophie als sich ereignen und vermitteln einer höheren Wahrheit ausgeht. Wobei das bei Badiou und Rancière unterschiedlich ausfällt. Bei Badiou ist sehr stark dieser Gedanke, dass diese höhere Wahrheit Gegenstand eines höheren Wissens ist. Mathematik und Platon werden da als Exempel immer wieder bemüht. Bei Rancière ist es komplizierter, aber auch dort ist es diese Vorstellung, dass es die entwickelte Gestalt von Wissen und Wahrheit jeweils gibt und sich etwa die Ausgeschlossenen diese entwickelte Gestalt aneignen. Die lesenden Arbeiter eignen sich dann die bürgerliche Wissenschaft an, die lesenden Frauen eignen sich die Wissenschaft ihrer Männer an. Und ich denke, dass muss man in der Tat kritisieren. Das muss man überwinden, aber das ist nicht einfach dadurch zu leisten, dass man das fordert, sondern das müsste konkret ausgeführt werden. Und es müsste in einer Weise ausgeführt werden, die nicht dabei dann das Moment des Durchbruchs der Wahrheit verliert. Also es geht nicht darum, gewissermaßen die Durchbrüche der Philosophen aufzulösen in den wissenschaftlichen Durchbrüchen eines Newton, eines Laplace, eines Lavoisier oder eines Darwin, sondern es geht darum, tatsächlich die Spezifik dieser philosophischen Wahrheitspolitik als solche zu denken, aber hinauszutreiben über diese elitäre Vorstellung der wenigen Männer in wenigen historischen entscheidenden Zeiten, die diesen Durchbruch geleistet haben. Das ist hier die Aufgabe. Und ich denke, das kann man jetzt nicht sozusagen aus der Hand schütteln. Aber das ist eine Aufgabe, die dann auch immer wieder an Badiou und Rancière anknüpfen kann, weil in diesem historischen Moment der Philosophie, des französischen Moments der Philosophie, den ich nicht leugnen will, sondern einordnen, es gibt eben mehr Momente der Philosophie. Ich habe ja schon mal angefangen, solche eine Aufzählung zu machen. Und dann wird auch deutlicher, was diese Momente der Philosophie dann in Auseinandersetzung mit wissenschaftlichen Durchbruchschüben und politischen Emanzipationsprozessen geleistet haben. Und hier ist in der Tat auch, und das ist für unsere Vorlesung natürlich wichtig, dass diese Liste wahrscheinlich zu kurz ist, sondern es gibt eben gleichzeitig auch, und die Dynamik neige ich dazu zu unterschätzen, insofern sage ich das auch selbstkritisch, eine Entwicklung neuer Wahrheiten oder neuer Einsichten im Bereich der künstlerischen Praxis. Und die Entstehung der modernen Kunst, die Rancière mit seiner Unterscheidung zwischen dem ästhetischen Regime der Kunst und dem repräsentativen Regime der Kunst gefasst hat, ist sicherlich ein solcher Durchbruch gewesen, in der, und das macht natürlich immer noch das Faszinierende aus, nicht einfach, man könnte sagen, das Scheitern sozusagen das Bestimmende gewesen ist. Man kann ja sagen, in Bezug auf die politischen Revolutionen seit der Französischen Revolution haben wir eine große Geschichte des Scheiterns, jedenfalls der ursprünglichen Befreiungsansprüche. In der Wissenschaft haben wir insofern auch eine Geschichte des Scheiterns, als das Versprechen, sozusagen wichtige Wahrheiten zu produzieren, die dann auch menschliches Leben orientieren können, was noch im 15., 16. und 17. Jahrhundert mit der Wissenschaft verbunden war, bis hin zu Francis Bacon, dass das eben auch nicht eingelöst worden ist. Wissenschaftlicher Fortschritt ist heute nicht mehr einfach Versprechen eines besseren Lebens der Menschen in der Zukunft, sondern durchaus auch die Drohung mit der Schaffung der Voraussetzungen zur Selbstauslöschung der Menschheit. Ich glaube, das ist jetzt keine polemische Zuspitzung. In der Ästhetik, weil sie eben im Bereich des sinnlich Wahrnehmbaren, der sinnlichen Erkenntnis mit Baumgarten operiert, ist diese Antizipation von Befreiung, die in der ästhetischen Schöpfung und in ihrer Rezeption, die ja nicht voneinander völlig getrennt werden können, sich vollzieht, immer schon vollzogen. Das heißt, der ästhetische Erlebnisakt des Künstlers und des sozusagen diesen Erlebnisakt nachschaffenden Rezipienten ist immer schon eine Erfahrung von Befreiung in einer historischen Situation. Allerdings im Medium des imaginierten Sinnlichen. Und insofern natürlich in einem Medium, das nicht wirklich wirklich ist, sondern nur in abgeleiteter Weise als eine Form des Erlebens. Insofern bleibt, denke ich, bei dieser Art von Betrachtung die Ästhetik gerade in Zeiten sozusagen des abnehmenden revolutionären Versprechens eine wichtige Dimension, auch in Zeiten der abnehmenden, sagen wir mal, kritischen Zuspitzung wissenschaftlicher Forschung. Aber die Aufgabe bleibt, diese ästhetische Antizipation von Befreiung, wie ich das mal nennen möchte, tatsächlich immer wieder neu in Politik, aber durchaus auch in politisch relevante Forschung, wissenschaftliche Forschung zu übersetzen. Wenn man jetzt sich sagt, es hat diese alternative Falte im Kalten Krieg gegeben, also auf der einen Seite gab es die Unterordnung von Wissenschaft und Kunst unter die Interessen der Reproduktion des sowjetischen Imperiums. Auf der anderen Seite, das man ja nicht vergessen sollte, auf der anderen Seite das von Badiou thematisierte, immer noch bestehende amerikanische Empire. Dann kann man sagen, hat Frankreich etwas skurril repräsentiert vom General de Gaulle in der Zeit zwischen 1947, 46 und Ende der 50er Jahre, vielleicht kann man sagen, offenbar geworden im Mai 68, tatsächlich so etwas wie eine, wenn auch letztlich konsequenzlose, andere Möglichkeit der Entwicklung repräsentiert, die allerdings ihre zentrale Verwirklichungsform, muss man sagen, in Kunst und Philosophie gefunden hat. Und dies meine ich mit dieser alternativen Falte in der historischen Entwicklung, die aber als solche sozusagen hinreichend war, um einen in der Tat, denke ich, bedeutenden Moment der Philosophie zu konstituieren. Man muss ja auch sagen, auch das Deutschland des dann später sogenannten deutschen Idealismus war ja nicht gerade das Zentrum der damaligen weltgeschichtlichen Entwicklung, sondern auch eigentlich eher eine Falte zwischen dem Aufstieg des britischen Empire und dem Versuch Frankreichs und den Grenzen dann auch, ja doch Frankreichs damals nur, die USA und Russland kommen später, dieser Imperialität wirksam etwas entgegenzusetzen. Und ich denke, wenn man das sich so klar macht, dann wird es auch deutlich, dass es kein Zufall ist, dass auch im Bereich der praktischen Ästhetik Frankreich damals ein durchaus zentraler Ort ist, wenn man sagt, der Film ist gewissermaßen das große Gesamtkunstwerk, das allerdings nicht die anderen Künste aufhebt, des 20. Jahrhunderts, dann ist der Film der Nouvelle Vague ein solcher mit diesem französischen Moment der Philosophie, zeitlich relativ stark zusammenfallender das Moment. Und vor diesem Hintergrund bitte ich noch um ein bisschen Geduld, weil ich diesmal jetzt so viele Unterbrechungen organisiert habe oder desorganisiert habe, wollte ich dann noch mal auf die Frage des Scheiterns von 1968 eingehen. Natürlich kann man sagen, 1968, also die Jugendrevolte der Spätzeit des Kalten Krieges, als eigentlich klar war, dass die USA diesen Kalten Krieg gewonnen hatten und dass die Sowjetunion diesen Kalten Krieg niemals gewinnen würde. Na, das, denke ich, war Anfang der 60er Jahre klar. Man kann das dann konkret an der Kuba-Krise diskutieren. In dieser Situation war der Anschein einer Öffnung, und zwar durchaus auf beiden Seiten des Eisernen Vorhangs. Prag 1968 gehört ja genauso dazu wie Paris 1968 oder Berlin 1967. Und Frankreich hat in der Tat, und ich glaube, das hat mit dieser Falte, die ich angesprochen habe, zu tun, dieses Moment von 1968 in einer Weise sozusagen weltweit symbolisiert und auf sich bezogen, dass weder in Italien noch in Deutschland noch in den USA vergleichbar entwickelte und artikulierte Formen angenommen hat, sodass eben auch die philosophische Reflexion von 1968 hier besonders zugespitzt erfolgt ist. Und das heißt, die Frage, wie weit Ästhetik eine radikale Politik fortsetzt, nach deren Scheitern, kann am französischen Beispiel besonders diskutiert werden. Und damit würde ich dann heute schließen. Danke.